Herzlich willkommen zu unserem Podcast
Mörder
Queens. Folge 16, Nina.
Ja, Folge 16, nach unserer fulminanten Folge 15, meinst du? Crimies da draußen, wie geht's euch?
Ja, hoffentlich gut, oder?
Ja, genau, wir haben Ihnen ja mal eine Sekunde gegeben, um zu antworten. Ich denke, alle haben gut geschrieben. Genau. Nika, wie geht's dir?
Ja, super. Eigentlich wären wir jetzt auf der Frankfurter Buchmesse und würden uns sehen. Ja. Ne? Wir hätten viele Termine und Veranstaltungen und Lesungen und Signierstunden. Hm. Aber stattdessen sitzen wir zu Hause. Online findet gerade viel statt. Ne?
Ja, genau.
Heute Abend haben wir zum Beispiel einen Livestream bei Hugendubel Buchhandlungen auf dem Instagram-Kanal zusammen.
Ja, schon wieder. Ich glaube, es ist mein dritter oder so bei Hugendubel und das ist immer ziemlich cool, weil die haben ja 100.000 Abonnenten und extrem viele Leute interagieren dann mit einem. Das ist das Schöne daran.
Mhm, ich freue mich drauf.
Ja. Also der Messe Blues hat uns erwischt, aber ist ja nichts Neues. Mhm. Ja, wir sind nun mal Autoren, deswegen reden wir doch darüber. Ich weiß, in unseren Bewertungen steht dann manchmal, ja, wir wissen jetzt, dass ihr Autoren seid oder so, aber mein Gott, wenn wir Bauarbeiter werden, dann würden wir den ganzen Tag über Bauarbeiten sprechen. Ja, es ist halt so. Dann wüsstet ihr das auch.
Zu unserer letzten Folge, Nina, müssten wir noch mal was sagen.
Ja, genau.
Ne?
Also Shame,
zu Folge 15.
Shame on me. Also es war ja so, letzte Folge ist mittendrin bei uns, also als ich den Fall vorgestellt habe, die Aufnahme abgebrochen. Also ich habe ja über John Benet Ramsey gesprochen, diesen ganz bekannten Mordfall an einem kleinen Mädchen. Also, ne? Und Nika sagte noch, oh, es ist abgebrochen. Und habe ich gesagt, ja, okay, ich mache nochmal die letzten zwei Sätze, aber es war wohl doch deutlich früher abgebrochen als die letzten zwei Sätze. Und ja, jetzt habt ihr leider nicht mitbekommen, wie ich über die Auffindesituation der Leiche gesprochen habe. Also mit das Wichtigste. Ja, deswegen wollte ich es nochmal ganz kurz zusammenfassen, aber wahrscheinlich habt ihr schon gegoogelt oder auf Instagram und auf Facebook haben wir es ja auch schon geschrieben, so eine kleine Zusammenfassung oder dass ihr mal googeln sollt. Und zwar war es so, dass John Benet Ramsey dann von ihrem Vater, der nochmal das ganze Haus durchsucht hat, im Weinkeller gefunden wurde, von ihrem Vater und einem Freund vom Vater. Und der Vater hat sie dann sofort in den Arm genommen, nach oben ins Wohnzimmer gebracht. Da hat dann die Mutter sich auch nochmal auf das tote Kind geworfen und somit ja eigentlich komplett die Spuren alle verwischt, weil die beiden wollten sie natürlich im Arm halten. Und dann hat auch noch die Polizei das tote Mädchen unter den Weihnachtsbaum gelegt. Also ganz makaber, ganz seltsame Geschichte. Und der Polizei ist dann auch aufgefallen, dass auch ein Fenster eingeschlagen worden war im Keller, obwohl der Vater da gesagt hat, das wäre eher vor ein paar Wochen gewesen, als er sich ausgesperrt hatte. Ja, und da ungefähr setzt dann der Podcast wieder ein, da reden wir ja drüber, ob dann vielleicht doch jemand, so ein Einbrecher, durch das Kellerfenster reingekommen oder wieder entkommen sein könnte. Und da stand eben so ein Koffer unter dem Fenster, der das eben diese Theorie nahegelegt hat, dass jemand auf diesen Koffer gestiegen wäre, um dann wieder aus diesem hohen Kellerfenster zu türmen. Ja, das war so in etwa, was ihr leider nicht mitbekommen habt.
Und wir haben es leider nicht bemerkt, ne, dass das Stück dann gefehlt hat. Erst
ich sag nur, Hermann, genau. Weil diese Folge stand unter keinem guten Stern. Also Hermann ist ja mein Poltergeist, mein Hausgeist, dem man immer gut die Schuld zuschieben kann. Meine Freunde sagen das auch immer schon, wenn hier irgendwas zu Bruch geht. Hermann, automatisch.
Ja.
Ja, weil die Folge, die haben wir auch viel zu spät hochgeladen, weil wir irgendwie nicht gecheckt hatten, dass Mittwoch war. Das muss man uns auch wirklich sagen, ja.
Das war so schön, ja.
Ich meine, wir sind hier in unserer eigenen Zone, schreiben hier irgendwelche Bücher, wissen überhaupt nicht mal, welcher Monat ist und dann ist auch noch Mittwoch, ja. Ja, genau. Also gerne uns nächstes Mal ein Reminder schicken. Achtung, morgen ist Mittwoch. Murder Queens Mittwoch. Na, ich glaube, wir haben es jetzt wieder im Griff. Ah, Nika.
Aber es war ja dann auch Mittwoch online, ne? Der Tag hat ja noch gestimmt, nur die Uhrzeit nicht.
Normalerweise geht um 4 Uhr morgens online, aber das war dann irgendwie, glaube ich, 16 Uhr oder so am Ende. Ja,
so in der Träne. Ach Mensch.
Naja.
Aber heute haben wir auch wieder
und
spannende Fälle für euch.
Und wir haben ja die coolsten Crimies, die uns sowas verzeihen. Das macht ja auch menschlich. Wir sind ja keine Roboter, die hier Podcasts aufnehmen. Genau, wir haben einfach Spaß dabei, euch zu unterhalten, unsere Crimies. Und über diese crazy fucked up crimes zu reden und über total abstruse Verschwörungen. Ja, Nika, ich bin schon gespannt, was du hast. Ich habe es nämlich vergessen, mein Gehirn ein Nudelsieb. Du hast mich nämlich gefragt, ob wir das machen können, weil ich ja alle deutschen Podcasts genau ungefähr kenne und weiß, wer was schon gemacht hat, dass wir da nicht so viele Doppelungen haben in den Fällen. Und jetzt habe ich es aber vergessen.
Richtig. Ich frage Nina immer oder schreibe.
Du hast gesagt, ich soll jetzt vorab die Crimies warnen, also eine Triggerwarnung. Achtung, Achtung. Denn in Nikas Fall geht es um das Thema Vergewaltigung. Also wenn ihr da nicht so gut mit klarkommt, dann skippt doch zur Verschwörungstheorie. Die wird heute aber ziemlich eklig. Also wenn ihr nicht gut,
da bin ich jetzt auch schon gespannt.
Wenn ihr einen nervösen Magen habt, sorry, dann ist Verschwörung heute auch nichts für euch. Tut mir leid. Super.
Na super.
Alles skippen. Nee.
Und dass es um Mord geht, ist ja klar. Da denke ich, da brauchen wir keine Warnung aussprechen.
Unser Podcast-Name suggeriert das. Murder Queens. Okay, ihr süßen Crimies. Nika, ich bin gespannt. Leg los.
Heute geht es bei mir um den schlimmsten Massenmord Kanadas. Und zwar um Robert William Picton.
Nee, sagt das sagt das mir was, tatsächlich Nina? Nichts. Und ich war auch froh, dass du den gemacht hast, weil ich den, glaube ich, noch nicht kenne, den Fall. Ja.
Okay. Der gute Robert wurde am 24. Oktober 1949 in einem Vorort von Vancouver geboren. Seine Eltern Leonard und Louise betreiben 25 Kilometer östlich von Vancouver eine Schweinezucht. Die Tiere laufen überall frei herum, sogar im Haus. Und da der Vater der Meinung ist, dass das Leben auf der Farm nichts für ein Mädchen ist, schickt er Pictons Schwester zu Verwandten nach Vancouver, bei denen sie fortan lebt. Robert und sein jüngerer Bruder Dave bleiben hingegen auf der Farm und müssen hart arbeiten. Die Mutter ist eine Tyrannin. Sie schreit und treibt die Jungs ständig an. Und die Schweine kommen bei ihr an erster Stelle.
Mutter des Jahres.
Ja, die Kinder sind immer dreckig und stinken nach Jaure. In der Schule werden sie von anderen gemieden. Robert hat sehr schlechte Noten und sein Bruder und er schwänzen oft den Unterricht. Also sind keine Musterschüler. Mit 11 Jahren ersteigert dieser Robert von seinem Ersparten ein Kalb. Er füttert und pflegt es liebevoll. Doch als er eines Tages aus der Schule kommt, ist es nicht mehr da. Er fragt seine Mutter, wo es sei, woraufhin sie ihn in die Scheune schickt. Dort findet er es geschlachtet, an einem Haken hängend. Das Kalb war sein einziger Freund gewesen. Er ist enttäuscht und traurig.
Traumatisch.
Also schon ein sehr verstörender Anblick für ein Kind, ne? Ja, mit 14 Jahren bricht der Robert die Schule ab, beginnt eine Lehre als Schlachter und findet Spaß daran, Tiere selbst zu häuten, auszunehmen und zu zerteilen. Also bei dem Kalb hat es ihnen noch leid getan, aber später fand er das dann schon gut. Er hat es ja dann auch immer mitbekommen im Alltag, ne, auf der Farm mit seinen Eltern. Also für ihn war das halt was Normales, nichts Schlimmes. Genau,
ja,
das gehörte zu seinem Alltag.
Das ist so ein Mechanismus, du hast so ein traumatisches Erlebnis und dann willst du das irgendwie überschreiben, so in deinem Inneren oder irgendwie in was anderes umwandeln und sagst dir dann, das ist nicht so schlimm und dann macht es dir plötzlich Spaß oder irgendwie so. Also es ist so aus meiner Hobbypsychologensicht so eine Erklärung. Also es ist natürlich so ekelhaft und ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt. Erzähl weiter.
Im Alter von 16 Jahren leiht sich sein Bruder, der Dave, das Familienauto. Unterwegs überfährt er versehentlich einen Jungen, der über die Straße gelaufen kommt. Da ist er dann völlig verstört, rast nach Hause und erzählt der Mutter von dem Unfall. Und daraufhin weiß diese sofort, was zu tun ist. Er soll den Wagen sofort in eine Werkstatt fahren, während sie sich um den Jungen kümmert. Louise Picton sucht ihn auf der Straße. Der Junge ist schwer verletzt, aber noch am Leben, bis sie ihn in einen Wassergraben schleift und er darin ertrinkt. Sein Tod wird jedoch als Unfall bewertet.
Ja, klar.
Ja. Also sie wollte wahrscheinlich ihren eigenen Sohn dann schützen, ne? Aber wir haben ja vorhin schon gehört, dass diese Frau nicht ganz einfach war, ne? Auch im Umgang mit ihren Söhnen und zerherrisch.
Ein kranker Scheiß,
ja. Aber schlimm, ganz schlimm. Aber wie gesagt, das wurde immer als als Unfall. Ne? Also die sind der Frau da nie irgendwie auf die Schliche gekommen, dass sie dahinter steckt, also zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Ja, das Verhalten der Mutter hat großen Einfluss auf Robert Picton. 1970, kurz nach seinem 21. Geburtstag, bricht er überraschend seine Lehre ab und arbeitet nun nur noch auf der Schweineform der Eltern. Er bringt immer Fässer mit Schlachtabfällen zu einer Tierverwertungsfirma, die diese zu anderen Produkten weiterverarbeitet. Danach fährt er oft in ein heruntergekommenes Viertel von Vancouver, das von Prostitution und Drogen geprägt ist. Dort kauft er sich Zuwendung und Sex. Er gibt sein ganzes Geld für Frauen aus und diese erzählen weiter, dass es sich lohnt, sich mit ihm zu treffen. Er fühlt sich gut damit, den Mädchen mit Geld auszuhelfen und ihnen Drogen beschaffen zu können, denn dadurch kommt er sich nützlich und mächtig vor. Nach außen wirkt er nett und fürsorglich. Doch sobald eine Frau in sein Auto steigt, wird er gewalttätig. Seine schwere Kindheit und seine dunklen Fantasien lassen ihn zunehmend zu einem Monster werden. Die Sexarbeiterinnen und Drogensüchtigen sind eine leichte Beute.
Das
ist ja oft
so. Das sind halt gerade die, die man nicht so schnell vermisst. Und
du ahnst Beute schon was, ne?
So Serienkiller, ja. Ist furchtbar.
Ja. Im Alter von 25 Jahren verbringt er die Tage mit dem Schlachten von Schweinen und in den Nächten stellt er Frauen nach. Er hat zwei Gesichter. Auf der Farm ist er der einfache Junge, in der Stadt der Lebemann, der mit Geld und Drogen um sich wirft. 1978 ändert sich sein Leben abrupt. Im Januar stirbt der Vater. Kurz darauf erkrankt seine Mutter unheilbar an Krebs. Er pflegt sie und sieht, wie die einst dominante Frau schwach und gebrechlich wird. Im April 1979 stirbt sie und hinterlässt die Farm ihren drei Kindern. Diese teilen sich das Erbe, doch mit dem Familienbetrieb wollen Roberts Bruder Dave und die Schwester nichts zu tun haben. Sie überlassen ihm allein die Hofarbeit. Sein ganzes Leben dreht sich um die Schweine. Er kennt und kann nichts anderes und er glaubt, dass er es außerhalb der Farm nicht schaffen würde. Sein Bruder Dave zieht ins Haupthaus und Robert in einen abgelegenen Trailer auf dem Grundstück. Er kann dort machen, was er will. Und er hat regelmäßig Frauen zu Besuch. Du ahnst es schon. Für Drogen und Geld bleiben hin und wieder Frauen für eine Weile bei ihm und helfen ihm auf der Farm. Aber wegen seiner mangelnden Hygiene schlafen sie nicht mit ihm, was ihn sehr stört. 1980 fällt ihm in Vancouver ein 14-jähriges Mädchen auf. Er nimmt sie in seinem Auto mit und wird schnell gewalttätig. Während er sie mit einem Messer bedroht, vergewaltigt er sie und wirft sie später auf einem Parkplatz aus dem Wagen. Laut seiner Aussage sind für ihn Sexarbeiterinnen so minderwertig wie seine Schweine. 1994 verkaufen die Pictons den nördlichen Teil des Grundstücks für knapp 2 Millionen Dollar. Die nun wohlhabenden Brüder gründen 1996 eine Veranstaltungsagentur. Sie feiern wilde Partys, bei denen bis zu 1000 Gäste auf das Grundstück kommen. Picton lädt auch Sexarbeiterinnen zu den Events ein und nimmt sie anschließend mit in seinen Trailer. Er steht auf Sexspiele mit Fesselungen. Sein Reichtum bringt ihm Kontrolle und Macht über die Frauen. Er nutzt ihre Drogenabhängigkeit aus, um seine ausgefallenen sexuellen Fantasien zu befriedigen. Wenn er nicht bekommt, was er will, wird er brutal. Seine sexuellen Praktiken werden zunehmend gefährlicher.
Oh je.
Also es findet schon eine Wandlung statt. Im März 1997 fährt eine Sexarbeiterin mit zu ihm auf die Farm. Er will ihr Handschellen anlegen, doch sie wehrt sich. Da wird er wütend und bedroht sie mit einem Messer. Sie flieht in die Küche und schafft es, sich ebenfalls mit einem Messer zu bewaffnen. Und bei jedem Stich, den er ihr zufügt, wehrt sie sich. Halbnackt und schwer verletzt flieht sie schließlich von der Farm, wobei ein älteres Ehepaar sie im Auto mitnimmt und in ein Krankenhaus fährt. Sie hat am ganzen Körper lange und tiefe Schnittwunden. Die Polizei wirft Picton daraufhin schwere Körperverletzung vor. Doch die Frau hat Angst, gegen ihn auszusagen und erscheint nicht vor Gericht. das Verfahren wird eingestellt.
Ja, klar.
Also er hat sie dann auch so eingeschüchtert, sie hatte einfach Angst, gegen ihn auszusagen. Ja. Im August 1997 trifft er im nächtlichen Vancouver auf eine 24-jährige Heroinabhängige. Im Austausch gegen Sex bietet er ihr Drogen an und nimmt sie mit in seinen Trailer. Er vergewaltigt sie und genießt es, wie sie sich wehrt. Im Affekt würgt er sie, bis sie nicht mehr atmet. Danach ist er erst panisch, weiß nicht, was er tun soll, denn er hatte nicht geplant, sie umzubringen. Schließlich tut er das, was er am besten kann und worin er routiniert ist. Pickton zerstückelt ihre Leiche, verteilt die Überreste auf der Farm und verfüttert sie teils an seine Schweine. Was sonst noch von ihr übrig blieb, schafft er mit Überresten der Schweineschlachtung zu der Tierverwertungsfabrik, die diese weiterverarbeitet. Lecker. Der Mord an Marnie Frey ist der Anfang seiner mörderischen Laufbahn. Das war sein erster Mord. Sein Trieb, Frauen zu beherrschen, reicht ihm nicht mehr aus. Er sehnt sich nach dem Nervenkitzel, wieder einen Mord zu begehen. Von 1995 bis 1997 verschwinden 21 Frauen aus der Umgebung von Vancouver. 1998 weitere 9. Die Polizei unternimmt jedoch nichts, denn sie gehen von keinem Verbrechen aus, da es sich um Drogenabhängige handelt, die Vancouver vermutlich einfach verlassen haben. Schließlich gibt es keine Leichen. Pictons Reichtum ist bekannt und er hat offiziell den Ruf, ein netter Kerl zu sein. Niemand hat ihn im Verdacht. Die Frauen steigen immer wieder bedenkenlos zu ihm ins Auto. Mit manchen Sexarbeiterinnen ist er befreundet. Eine seiner Freundinnen ist die crack-abhängige Lynn Ellingston, die 1999 mehrere Monate lang bei ihm auf der Farm lebt. Eines Nachts sieht sie Licht im Schlachthaus, wird neugierig und schaut nach, was Pickton um diese Uhrzeit dort treibt. Sie erblickt eine kopfüber an einer Kette von der Decke hängende Frau, aufgespießt auf einem Haken. Es ist Georgina Payton, Pictons jüngstes Opfer. Er ist mit ihrem Blut befleckt und dabei, die Leiche zu häuten. In Panik flieht Lynn Ellingston von der Farm, geht aus Angst aber nicht zur Polizei. Er tötet weiter. Also er hat seine Opfer wirklich genauso wie die Schweine in der Scheune, ne, im Schlachthaus, da auf den Haken gehangen und hat die richtig geschlachtet. Teils an seine Schweine verfüttert und in diese Fleischverarbeitungsfabrik eben, ne, auch Überreste geschafft. Hat er dadurch einen Häcksler gelassen und
also heute wird es echt eklig.
Ja, wurde mit verarbeitet.
Ja. Oh Gott, oh, das ist ja, das darf man sich nicht so genau vorstellen. Besser nicht so genau vorstellen.
Ja.
Schrecklich.
Die Sexarbeiterinnen und Drogenabhängigen sind inzwischen sehr verängstigt, da immer mehr ihre Freundinnen und Kolleginnen nicht mehr auftauchen. Deshalb bekommt er Schwierigkeiten, die Frauen zum Mitkommen zu bewegen. Er benutzt nun die Frauen, mit denen er befreundet ist, um Kontakte zu fremden Sexarbeiterinnen zu knüpfen. Eine seiner Freundinnen ist Dana Taylor. Sie geht für ihn in Frauenhäuser und lädt dort Mädchen ein, zu Roberts Drogenpartys zu kommen. Auf seiner Farm sind die Frauen dann eine leichte Beute. Bis Januar 2001 steigt die Vermisstenzahl auf 62.
Was? Oh Gott, und die Polizei hat da keine Ahnung, oder was? Oh Gott, die armen Frauen.
Die Behörden können das Problem nicht länger ignorieren. Ja, bei 62 Vermissten denken sie dann doch mal drüber nach, dass das nicht ganz so mit rechten Dingen zugehen kann.
62 gebraucht, wow. Ja.
Sie gründen eine Sondereinheit für die vermissten Frauen. Fahndungsplakate mit Bildern der Frauen werden überall in der Stadt verteilt. Über 12.000 Hinweise gehen ein, bei denen auf mehrfach ein Schweinezüchter östlich von Vancouver erwähnt wird. Pickton wird als Verdächtiger gehandelt, schließlich war er schon mal wegen schwerer Körperverletzung angeklagt gewesen, aber nicht verurteilt worden. Mit dieser Messerattacke, ne? Was ich vorhin erzählt habe. Er ist jedoch nicht der Einzige, gegen den ermittelt wird. Die Polizei ist maßlos überfordert und Picton setzt seine Mordserie weiter fort. Er tötet Andrea Josberry und Selina Eberthwaite. Im Gegensatz zu seinen anderen Opfern beseitigt er die Leichen aber nicht sofort. Ihre Köpfe, Hände und Füße lagert er in einen Plastikeimer im Kühlhaus. Er wird also unachtsam, hält sich für unantastbar wie seine Mutter, die mit dem Mord an den überfahrenen Jungen ungestraft davongekommen war.
Ja, wahrscheinlich hat er das
also
so gelernt.
Also ist nicht davon ausgegangen, ja, dass ihm da was passieren kann.
Ja, das
kann,
war jetzt so sein Learning.
Ja, genau. Im November 2001 spricht er die 26-jährige Mona Wilson an. Da er ihr Drogen verspricht, steigt sie in seinen Wagen. Er bringt sie nicht zu seinem Trailer, sondern in einen Wohnwagen hinter der Scheune. Nach dem brutalen Sex erschießt er sie mit einem Revolver. Ihr Blut haftet an den Wänden und auf der Matratze. Also er hat seine Opfer immer entweder mit einem Draht oder mit einem Gürtel erwürgt oder eben erschossen. Am 1. Februar 2002 meldet ein Lastwagenfahrer, der manchmal auf der Farm arbeitet, der Polizei, dass er illegale Schusswaffen in Pictons Trailer gesehen hat. Sie erwürgen daraufhin einen Durchsuchungsbefehl und durchkämmen 4 Tage später das Anwesen. Ein Asthma-Spray mit dem Namen einer der vermissten Frauen, das von Selina Eberthwaite, wird gefunden. Daraufhin verbringt Picton die Nacht in einer Zelle. Also da, ne, sind sie jetzt schon, gehen sie davon aus, ja, der steckt hinter diesen ganzen verschwundenen Frauen.
Ja, Gott sei Dank, Frauen. Geht das mal los hier mit der Fahndung.
Ja. Am Morgen umlagert die Presse die Farm. Die Ermittler machen eine grausame Entdeckung, und zwar den Beweis am jüngsten Mord von Mona Wilson. Der gesamte Wohnwagen ist mit ihrem Blut gesprenkelt. In einer Mülltonne finden sie ihre Überreste. Ihre Haare, ihr Gehirn, den halbierten Kopf, alles schwimmt in Blut.
Nee,
willst du auch nicht gerade
nicht
derjenige
so genau
sein, der das findet?
Boah, die arme kleine Mona, super, toll.
Ja, es ist unvorstellbar, was diese Frauen, ja, er hatte ja wirklich vorher, bevor sie getötet hat, auch immer brutal vergewaltigt, dann gefoltert und manche hat er wohl auch noch ein paar Tage festgehalten, ne, gefangen gehalten. Und dann eben und, ja, umgebracht und ach, also unvorstellbar, zu
sie,
was wirklich menschenfähig sind. Ne?
Und auch dieses arme Mädchen, die das dann gesehen hat, die wird ja nie wieder ruhig schlafen. Die hätte aber mal vielleicht zur Polizei gehen können. Das
ja.
wäre wahrscheinlich, hätte vielen anderen das Leben gerettet.
Also ja, richtig, richtig. Tja, man, ich glaube, sie hat dann auch gezweifelt, ob man überhaupt glaubt, denn sie war ja auch eine Drogenabhängige und hatte dann letztlich eben einfach auch Angst vor ihm. Weil sie hatte wohl auch mitbekommen, wie das damals war, bei der Frau, die er so verletzt hatte, wo ja eine Anklage erstmal schon da war und die dann aber auch Angst bekommen hat, ne, und nicht vor Gericht erschienen ist, weil man ihr eben auch teilweise nicht so richtig geglaubt hat, wegen den Drogen. Und dann hat sie, die ihn da gesehen hat, wie er diese Frau schlachtet. Ja, also vermute ich jetzt, ne, dass sie Angst hatte, dass man ihr nicht glaubt und sie dann gerade noch mit seiner Rache rechnen muss. Vermute ich. Ne? Picton wird stundenlang verhört, doch er bleibt ruhig und bestreitet alles. Nach 11 Stunden ändern die Ermittler ihre Taktik. Ein verdeckter Agent leistet ihm in der Zelle Gesellschaft und gibt sich ebenfalls als Häftling aus. Sie hoffen, er wird ihm etwas erzählen, und das tat er dann auch. Picton prahlt vor seinen Zellengenossen damit, dass er glatte 50 schaffen will, bisher nach seiner eigenen Zählung aber nur 49 Opfer getötet hat. Also sind dann, weil wir ja vorhin schon mal bei 62 waren, da sind sicherlich Frauen dabei, die wirklich dann einfach mal die Stadt verlassen haben. Also ne, laut seinen Angaben waren es letztlich 49, die er auf dem Gewissen hatte. Am 22. Februar wird er der Mutter an Eberthwaite und Wilson angeklagt. Währenddessen durchkämmt die Polizei mit einem Großaufgebot die Farm auf der Suche nach weiteren Opfern. In der Kühltruhe werden die 2 Eimer mit den Köpfen, Händen und Füßen gefunden. Es gibt unzählige DNA-Spuren. Die grausamen Funde führen zu der größten forensischen Untersuchung der kanadischen Geschichte. Große Förderbänder kommen zum Einsatz, um Tonnen von Erde zu bewegen. Über 100 Forensiker führen DNA-Analysen durch. Sie finden blutbefleckte Kleidung, menschliche Knochen und Zähne. Unter einem Haufen Tierknochen werden menschliche Zehen, Fersen und Rippen gefunden. Also unvorstellbar, was dort zutage kam. Ebenso finden sie weitere Habseligkeiten von mindestens 26 Opfern. Leichen können jedoch keine geborgen werden. Ja, und der Robert Picton weigert sich, eine Aussage zu den Vorwürfen abzugeben. Im April 2002 hat die Polizei genügend Beweise, um ihn 5 weitere Morde anzulasten. Um ein faires Verfahren zu gewährleisten, veranlasst der Richter ein Publikationsverbot, das die Berichterstattung über den Fall einschränkt. Daher war das auch wirklich gar nicht mal so einfach, so den genauen Tatablauf herauszubekommen. Die forensische Untersuchung der Farm dauert fast 2 Jahre. Ende 2005 kann er aufgrund der Beweislage wegen 27-fachen Mordes angeklagt werden. Die kanadische Gesundheitsbehörde gibt bekannt, dass menschliche Überreste in produziertes Schweinefleisch gelangt sind.
Hat er auch noch gemacht. Fantastisch.
Das erste Verfahren beginnt am 22. Januar 2007. Es werden vorerst nur 6 Morde verhandelt, um die Geschworenen nicht zu überlasten. Die mutmaßlichen Opfer verschwanden Ende der 80er Jahre bis 2001 in Vancouver. Picton zeigt beim Prozessauftakt kaum Reaktion. Er vermeidet den Augenkontakt mit der Jury und starrt die meiste Zeit auf seinen Schoß. Der Angeklagte sitzt durch eine Plexiglasscheibe von der Jury und den Zuschauern getrennt. Er hat seit seiner Festnahme vor 5 Jahren seine Unschuld beteuert und bekennt sich nun auch vor Gericht der 6 Morde, deren er vorerst angeklagt ist, für nicht schuldig. Vor Gericht werden Unmengen von Beweisen vorgelegt, unter anderem grausame Tatortfotos, Blutspuranalysen, forensische Auswertungen und DNA-Beweise. Eine Frauenjacke, Lippenstift, ein Nachtsichtgerät und Handschellen. Grauenhafte Details von den schlimmsten Serienmorden in der Geschichte Kanadas kommen zur Sprache. Den 12 Geschworenen wird das 11-stündige Polizeiverhör des Angeklagten vom Februar 2002 auf Video vorgespielt. Der Staatsanwalt schildert den 7 Männern und 5 Frauen den Fund von Leichenteilen auf der Farm des mutmaßlichen Mörders. Grausige Einzelheiten, die emotional zutiefst belasten. Die Angehörigen der Opfer brechen in Tränen aus und ein Zuhörer stürmt aus dem Gerichtssaal. Also wenn du das dann wirklich mit anhören musst, ne, was ja dem Menschen, ne, der dir nahe gelegen hat, da passiert ist, um Himmels Willen.
Ja, und ich weiß auch nicht, warum man sowas vor Geschworenen verhandelt. Ja gut, das ist wahrscheinlich kanadisches Recht, aber es ist doch also viel zu verstörend für Geschworene. Ja. Für mich ist es schon viel zu verstörend.
Ja. Alle Opfer arbeiteten in Vancouver im berüchtigten Stadtviertel Downtown Eastside, wo Gewalt, Rauschgifthandel, Prostitution, Armut und Elend grassieren. Er lockte die Frauen und Männer, vorrangig Sexarbeiterinnen und Drogensüchtige, mit Geld und Drogen auf seine Farm. Durch den Verkauf eines Teils seiner Farm war er reich geworden und veranstaltete auf seinen Ländereien regelmäßig diese Partys mit über 1000 Gästen, bei denen er unter anderem Kokain verteilte. Einige der Feierwütigen verschwanden spurlos. Erst das Geständnis vor dem verdeckten Ermittler, der sich als Mithäftling ausgab und bei dem Picton seine Methoden zur Beseitigung der Leichen offenbarte, überführte den Serienmörder. Nach dem Sex sperrte er seine Opfer ein, folterte sie und tötete sie letzten Endes, indem er sie erwürgte oder erschoss. Es wurde ein Revolver mit einem Dildo am Ende gefunden, von dem angenommen wurde, dass er ein improvisierter Schalldämpfer war.
Was, wie krank.
Ja, und um die Leichen verschwinden zu lassen, zerhackte er die Körper und verfütterte sie an seine Schweine. Einige zerkleinerte er gleich mit einem industriellen Fleischwolf, vermengte die Überreste mit Schweinehack und verkaufte es an den fleischverarbeitenden Betrieb, Familienmitglieder, Freunde und sogar an die örtliche Polizei.
Nein, das hat er nicht gemacht.
Ja. Pictons Verteidiger stellten ihn als zu dumm dar, um diese Verbrechen allein begangen zu haben. Zudem seien die Zeugen unglaubwürdig, da sie keine leichte Vergangenheit haben und drogenabhängig sind. Also wie ich vorhin schon sagte, ne, diese Zeugen, ja, hatten ja auch dann immer Drogenprobleme gehabt und deswegen war eben diese Glaubwürdigkeit gefragt.
Und das machen sich immer die Anwälte dann zunutze, ne? Die versuchen, ja, die dann da genau zu denunzieren damit. Ja.
Richtig. Am 9. Dezember verkündeten die Geschworenen ihr Urteil. Sie bekennen Picton in allen 6 Fällen des heimtückischen Mordes für unschuldig.
Nein, was?
Sie konnten sich nicht einigen, ob er ohne Vorsatz allein gehandelt hat. Also wurde dann aber auch im Gespräch, vielleicht war der Bruder noch mit involviert, ne? Oder diese Frauen, die ihm da dann teilweise diese anderen Frauen besorgt haben. Aber trotzdem entgeht er seiner Strafe nicht. Die Geschworenen sprechen ihn in allen 6 Fällen des Totschlages für schuldig. Dahingehend verhängt der Richter die Höchststrafe von 25 Jahren.
Immerhin.
Ja, also ist jetzt nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlages.
So einer,
genau.
Wenn so einer nicht für Mord rankommt, oh Gott, was ist dann mit den anderen?
Ja. Und die Ermittler konnten nie zweifelsfrei klären, wie viele Frauen genau auf der Farm den Tod fanden. Ihr Leiden muss jedoch unvorstellbar grausam gewesen sein.
Also mir wird ein bisschen schlecht. Das ist,
ja.
Wir sind zwar schon abgehärtet, ne, aber das ist, wenn man sich jedes einzelne Schicksal so vorstellt, jedes Leben ist ja wichtig. Egal welcher Beruf oder Hautfarbe. Und es ist einfach so schlimm, wenn man sich da reinversetzt, was sie durchgemacht haben in den letzten Sekunden ihres Lebens. Ja,
ja. Ja. Diese Masse und wie gesagt, die Art und Weise, also grausam, grausam. Ja, Nina, das war mein Mordfall, mein Verbrechen.
Ja, also ich glaube, ich kannte den Fall irgendwo, aber aus einem amerikanischen Podcast, aber ich wusste auch nicht mehr den Namen und ich wusste auch nicht mehr, dass der nicht für Mord schuldig gesprochen wurde. Wie krass, ne?
Ja,
also,
nur für Totschlag.
Kann man eigentlich nicht glauben, also wenn man das in einem Buch geschrieben hätte oder verfilmt, hätten alle gesagt, boah, ist doch voll unrealistisch, wenn ein Film darüber gedreht werden würde.
Ich weiß gar nicht, ob es da einen Film gibt, aber ich glaube nicht.
Kranke Welt.
Bin mir aber
da
jetzt gerade gar nicht sicher.
Okay, hast du Bock auf meine Verschwörung heute?
Ja. Aber sowas von, auch wenn ich etwas Angst habe, weil du ja schon sagtest und meintest, es wird eklig, ne?
Ja, also wir haben ja schon öfter über diesen ganzen kranken Shit gesprochen, der zur Zeit des Kalten Krieges so an Experimenten passiert ist, ne? Also mein Lieblingsverschwörungstheorie ist ja MK-Ultra. Das war ja auch Zeit des Kalten Krieges und ziemlich kranke Experimente. Also wenn euch das interessiert, das müsste Folge 2 oder 4 sein, ne? Die wir aufgenommen haben, MK-Ultra. Und ja, du hattest ja auch über das Montauk-Monster schon mal gesprochen, das ja auch so ein total krankes Experiment ist. Ja, und heute habe ich einen Fall, eine Verschwörung für euch, die sich da nahtlos einreiht, möchte ich mal so sagen. Denn heute erzähle ich euch über eine weitere ziemlich kranke Versuchsreihe, die angeblich so passiert ist, also mutmaßlich. Und ja, die ist aber relativ umstritten, hat ziemlich viele Meinungen, die sagen, nee, das kann so nicht gewesen sein. Aber wir erinnern uns, bei MK-Ultra war das auch am Anfang so, bis dann letztendlich Beweise eben aufgetaucht sind, die das eben doch bestätigt haben, was da für Experimente an dem einen Studenten, der dann auch der Juna-Bomber geworden ist, was da passiert ist und die ganzen Experimente an Kindern. Und ja, da gab es ja dann am Schluss CIA-Berichte, die aufgetaucht sind. Ja. Ja, und in meinem Fall ist es eben noch nicht der Fall. Und im Internet werden immer wieder Argumente dagegen gesammelt. Die werde ich euch am Ende dann mal vorlesen, welche Argumente dafür und dagegen sprechen. Und dann können wir mal diskutieren, ob ihr denkt, dass das wahr ist, ob das so passiert sein könnte oder eben nicht. Ja, vielleicht kennt ihr es auch schon, denn ja, nach dem Montauk-Monster und Dear David oder der Dyatlov-Pass-Tragödie ist das einer der bekanntesten Fälle, die sozusagen in Creepypasta-Foren so besprochen werden, ne? Und ja, es handelt sich heute um das russische Schlafexperiment. Hast du schon mal was davon gehört?
Warte mal, Schlafexperiment.
Oder gut,
doch? Nein, ich bin bloß gerade unsicher. Oder vielleicht doch. Na, mal sehen, ob es das ist, was ich jetzt denke.
Ja. Mhm. Okay, genau, sag's mir am Ende. Also, Crimey Spookies, ich hoffe, ihr kennt es noch nicht, aber vielleicht tun es doch einige. Falls ihr es nicht kennt, das wird jetzt wirklich ziemlich eklig. Ich empfehle nicht zu essen, während ihr zuhört. Das ist echt so. Und ja, wenn ihr einen sehr empfindlichen Magen habt, dann könnt ihr euch wirklich übel werden. Und dieses Mal empfehle ich tatsächlich nicht, die Bilder dazu zu googeln. Also keine Empfehlung. Und wenn ihr es jetzt doch tut, dann überlegt euch das wirklich gut, weil mir wird immer ziemlich schlecht, wenn ich die Bilder sehe. Und ich kann danach nicht so gut schlafen, obwohl ich sonst ein sehr guter Einschläfer bin. Ja, also vielleicht nicht, wenn es jetzt gerade bei euch.
Aber du weißt schon, wenn du sagst, tut es nicht, dass so ein gewisser Reiz da ist, es dann gerade zu tun, ne? Richtig, richtig.
Ja, aber ich kann jetzt sagen, ich habe euch gewarnt, Crimeys. I told you so. Okay, also ihr wisst jetzt alle Bescheid, ihr könnt nicht sagen, ich hätte nicht gewarnt. Okay, also wir reisen in der heutigen Story nach Russland, beziehungsweise ja, in die Sowjetunion in die späten 40er Jahre. Ne? Also der Zweite Weltkrieg ist gerade vorbei und Stalin mächtiger denn je. Und auf einer gut bewachten Geheimbasis soll eine Gruppe von Wissenschaftlern in diesen Jahren ein brutales Experiment mit 5 Gulag-Insassen durchgeführt haben. Und das sind so politische Gefangene, die gegen die Sowjetunion waren. Ja, man soll ihnen die Freiheit versprochen haben, wenn sie es schafften, da 30 Tage lang mitzumachen bei diesem Experiment. Ja, ist aber irgendwie ziemlich klar, dass das ein falsches Versprechen einfach war. Ne? Also es ist Zeit des Kalten Krieges und die Russen, die experimentieren nicht nur wie die Amerikaner und die Deutschen. Also alle haben richtig krasse, menschenverachtende Experimente natürlich am Start. Und das ist echt eine Sache, die sich nie wieder wiederholen darf. Wir wissen es alle. Ja, und die haben natürlich aber, wenn man sich das so vorstellt, das habe ich schon mal bei MKUltra erklärt, die waren ja auch in wie so einer Wettrüstungszeit. Ne? Die haben alle Angst gehabt, also die Amerikaner vor den Sowjets und so, was die jetzt als nächstes an den Start bringen. Ich meine, es gab schon eine Atombombe und die hatten auch, wie gesagt, einfach versucht, den perfekten Soldaten zu erschaffen und da mehrere Tests rein. Also jedes Land, ne? Und ja, wir haben ja auch vor kurzem gehört, was vermutlich so passiert ist vor kurzem, denn dieser Oppositionsführer Nawalny in Russland wurde ja auch mit einem Gas, also mutmaßlich diesem Novichok-Gas, beinahe getötet.
Ja.
Und ja, habt ihr bestimmt in den Nachrichten gehört. Also die experimentieren schon an krassen Gasen und ja, darum geht es jetzt auch. Ja, also bei dem Experiment, das heute unter dem Namen russisches Schlafexperiment bekannt geworden ist, soll es nämlich genau darum gegangen sein in dieser Zeit. Man wollte ein Mittel, in diesem Fall ein Gas, erfinden, mit dem Soldaten keinen Schlaf mehr brauchen. Also, dass sie somit perfekt für einen Einsatz geeignet sind gegen zum Beispiel die Amerikaner, weil sie ja dann überlegen wären dem Gegner, weil sie ja nicht mehr 6 bis 8 Stunden Schlaf oder weiß ich nicht was brauchen und diese Zeit eben für einen Angriff nutzen können. Ja, und wie macht man das eben so mit der Forschung an Menschen unter dem Radar? Ja, also zu der Zeit hat man das eben so gemacht, dass man sich ein paar Kriegsgefangene genommen hat, ne, und an ihnen experimentiert hat. Also ich meine, das ist jetzt, ich möchte da jetzt gar nicht die Russen anprangern, das haben sehr viele Länder so gemacht, auch die Nazis, ne, die haben sich auch sehr viele Juden oder andere Klassenfeinde, ne, genommen und da krasse Experimente, so, ich denke da vor allem an diese Zwillingsexperimente, die so grausam waren, ja. Also ich möchte nicht, dass ihr jetzt den Eindruck habt, dass ich hier den Russen in den schwarzen Peter zuschieben will. Ich werde das jetzt einfach ganz neutral eben euch schildern. Ja, also wir haben hier ein Menschenrechtsverbrechen, das eben vorliegt. Denn ja, die russische Forscher wählen nämlich 5 männliche politische Gefangene aus, die als Staatsfeinde klassifiziert waren und ja, wie gesagt, sollen sie ihnen aber versprochen haben, dass sie dann nach dem Experiment freikommen, wenn sie 30 Tage nicht schlafen.
30 Tage.
Ja, und sie wollen nämlich das von ihnen entwickelte Anti-Schlafgas testen, ja. Und dazu werden diese 5 Männer in eine luftdichte Kammer gesperrt, um hier genau diese Sauerstoff- und Gaszufuhr regeln zu können. Und ja, von außen können die Wissenschaftler die Männer dann durch extrem dicke Glasfenster beobachten und im Innern sind mehrere Mikrofone angebracht, über die alle Gespräche aufgezeichnet werden sollen. Außerdem gibt es eine Gegensprechanlage. Zu dieser Zeit gibt es noch keine Überwachungskameras, um das ganze 30 Tage lang aufzeichnen zu können. Also wir sind ja in den 40ern. Ja, und die müssen die Gaszufuhr, wie gesagt, sehr streng kontrollieren und wollen es auch wirklich 30 Tage durchziehen, um da ihre Daten zu erhalten. Also ja, es ist wirklich dann so, dass sie das genau prüfen, was rein und rauskommt und alles luftdicht verschlossen. Mhm. Ja, und außerdem ist es so, dass das Gas eigentlich schon sehr gefährlich ist, weil zu viel davon würde auch zum Tod der Versuchsperson führen und zu wenig hätte eben nicht die gewünschte Wirkung und dass sie die wach halten würden. Ne? Der Versuchsraum war mit Büchern ausgestattet tatsächlich, mit fließendem Wasser, einer Toilette und ausreichender getrockneter Nahrung für etwa einen Monat, also so lang hätte die auch gereicht. Und zum Schlafen stehen in diesem Raum Kinderbetten ohne Bettzeug bereit und zur Unterhaltung waren eben Bücher da. Ja. Aber sonst war da nicht viel, aber wir haben natürlich auch politische Gefangene, die das sind und 40er Jahre, also da kann man jetzt auch keinen Komfort jetzt erwarten. Ist jetzt ja auch nicht das Wichtigste an diesem Experiment, das super grausam ist. Also ich kann schon nach 30 Stunden drehe ich schon durch, ne? Nur mal so 30 Stunden wach. Ja, was man sich vorstellt, ne? Also der perfekte Soldat und was passiert, wenn man nicht schläft. Die Auswirkungen zu testen an echten Menschen ist halt schon so krank, da fällt mir eigentlich schon nichts mehr ein. Und naja. Aber scheinbar fasziniert diese Geschichte ja viele, weil es ja eine der bekanntesten Creepypasta-Stories ist, die Leute diskutieren im Internet. Okay, also das Gas, das auf Wachmachern eben basiert, wird also in diesen Raum eingeleitet. Und die Forscher beobachten und hören zu über die Mikrofone. Die ersten 5 Tage läuft alles nach Plan. Die Versuchspersonen beschweren sich nicht. Die glauben ja, wie gesagt, in ihre baldige Freilassung und wollen durchhalten. Ist natürlich wahrscheinlich nur ein falsches Versprechen. Und die schlafen in der Zeit tatsächlich nicht. Also sind 5 Tage am Stück wach.
Verhalten da drehst sich du aber doch durch, ne?
Normal.
5 Tage ohne Schlaf. Oh.
Kennst du das, wenn du so wenig geschlafen hast? Also ich schreibe ja momentan sehr viel und bekomme wenig Schlaf. Und manchmal bekomme ich da auch so Wahnvorstellungen oder schlafe so mit offenen Augen so eine Sekunde und dann läuft wie vor meinem Augen so ein Film, dass ich vielleicht gerade irgendwo ganz anders bin und dann zucke ich so zusammen und denke so, was ist mit Theodor? Oder irgendwie so total zusammenhanglos.
Wirklich jetzt?
Oh Gott, wenn mir das mal ja.
Okay, nee, kenne ich nicht.
Oh mein Gott.
Also wenn es dann wirklich gar nicht mehr geht, dann lege ich mich einfach hin und schlafe. Also ich wäre dann eher so unruhig, ne? Oder so unruhige Beine und so kribbeln. Und so geht mir es dann. Und dann lege ich mich aber auch hin und schlafe. Mir wird es dann teilweise dann richtig so ein bisschen übel, ne? Übelkeit. Ja.
Auch echt? Du hast so, ja, das stimmt. Das hat mir auch eine Kollegin erzählt. Aber bei mir ist eher so Sekundenschlaf und so ein bisschen Verwirrtheit. Okay. Ja, okay, gut, ich bin verwirrt, das wissen alle Bescheid. Das wussten alle schon. Ja, okay, also, die Gespräche der Gefangenen und auch ihre Aktivitäten werden, wie gesagt, ab der ersten Sekunde überwacht und die Forscher auf der anderen Seite der Glasscheibe bekommen mit, dass sie sich über traumatische Ereignisse aus ihrer Vergangenheit unterhalten. In den folgenden Tagen wird die Art und der Ton ihrer Gespräche allerdings zunehmend düsterer. Denn nach dem 5. Tag scheint alles außer Kontrolle zu geraten. Die Gefangenen fangen plötzlich an, sich über die Umstände zu beschweren, in denen sie da eben hausen müssen, randalieren und leiden auf einmal ganz offensichtlich an Wahnvorstellungen.
Ja.
Ich sage es gerade, dass es mir auch so geht manchmal. Also die haben aber 5 Tage keinen Schlaf, ne? Ich habe 5 Tage wenig Schlaf. Halluzinationen wundern mich also nicht. Ja. Und dann hatten sie wahrscheinlich keinen Kaffee noch. Ne? Also Albtraum für mich. Gut, ich möchte das jetzt gar nicht runterspielen. Ihr wisst, das ist wirklich ein schlimmes Experiment ist, aber wir sind manchmal so ein bisschen Comedy-Crime, ja. Ne? Okay, zu diesem Zeitpunkt hören dann nämlich die Versuchspersonen auf, miteinander zu sprechen, ne? So nach dem fünften Tag. Und sie flüstern immer abwechselnd etwas in die Mikrofone. Also das ist doch wie so einem Horrorfilm, ja. Oder? Die, ich stelle mir das so vor, die Wissenschaftler, die denken sich auch, okay, ich meine, das ist noch nie zuvor so ein Experiment gemacht worden. Und dann, ja, die hatten natürlich keine Vorstellung, was passiert. Und dann wurde es sehr gruselig. Anscheinend versuchen die Gefangenen, das Vertrauen der Forscher zu gewinnen, indem sie ihre Kameraden, die mit ihnen in dieser Zelle eben sitzen, verraten.
Oh.
Also sie flüstern dann deren Geheimnisse in die Mikrofone und sagen, hier, der ist gegen den Staat und dies, das, ja. Mhm. Crisscross Episodes, ja, super. Und ja, dadurch hoffen sie anscheinend freigelassen zu werden.
Ja.
Das ist natürlich eine absurde Annahme. Und,
aber du klammerst dich ja dann an jeden Strohhalm.
Na,
ne?
Ja, du wahrscheinlich, oder bist du total wahrscheinlich, sind deine Synapsen im Gehirn auch irgendwie dann anders verknüpft. Ich weiß nicht, ich kenne mich leider nicht aus, aber ich stelle mir das so vor, dass plötzlich vielleicht wie so im Teenageralter alles so neu verknüpft und nichts mehr funktioniert richtig in deinem Kopf wegen dem Schlafentzug, weil ich glaube, der Schlaf ist ja auch dazu da, dass du alles so verarbeitest und deine Synapsen neu verknüpfst im Hirn oder ich weiß nicht genau. Ja, super, meine halbseidene Expertise hier mal schön untergejubelt, den Crimies. Ihr wisst, was ich meine, Crimies, bitte nehmt mich nicht auseinander in den Kommentaren und Bewertungen dafür. Okay, also nach 9 Tagen ohne Schlaf, oh Gott, kann mir gar nicht vorstellen, fängt der erste der Versuchsobjekte an zu schreien und das ohne Unterlass. Also er hört einfach nicht mehr damit auf, schreit stundenlang. Auch richtig gut, ne?
Ja, du drehst durch, ich mein, ne? Ja.
Er dreht durch, die Forscher wahrscheinlich auch. Und dann rennt er auch 3 Stunden lang wie verrückt durch die Kammer. Immer noch schreiend. Muss man auch erstmal schaffen, ne? Ist ja auch hoch anstrengend.
Ja.
Nach einer Weile, so scheint es dann, kann er nicht mehr schreien und aus seinem Mund kommen nur noch quietschende Geräusche. Das lässt die Forscher annehmen, dass seine Stimmbänder gerissen sind.
Oh.
Sich selbst das anzutun, das muss auch schmerzhaft und schlimm sein. Also er hat wirklich so lange geschrien und sich das selbst zugefügt, diesen Stimmbandriss. Oh. Ich habe euch gesagt, das wird eklig, aber das ist noch nicht das Ekligste. Ich warne euch später nochmal an einer ganz schlimmen Stelle, okay, Crimies? Und Nika.
Na.
Aber das Erstaunlichste war, wie die anderen Gefangenen darauf reagierten oder ja, also sie, besser gesagt, wie sie darauf nicht reagieren, denn sie zeigen sich nicht wirklich beunruhigt über diesen Schreier und versuchen auch nicht, ihn zu beruhigen. Die Testpersonen sind also spätestens jetzt komplett verrückt geworden, denkt man sich so, ne? Also
hatte jeder mit sich selbst zu tun.
Absolut nichts, nicht mehr normal, was da abgeht.
Ja.
Sie flüstern allerdings weiter irgendwelche Dinge in die Mikrofone, bis ein weiterer Gefangener ebenfalls anfängt zu schreien, ne? Also wir erinnern uns, wir hatten 5, einer hat jetzt ein gerissenes Stimmbänder, kann nicht mehr schreien. Jetzt fängt der zweite an. 2 der anderen Gefangenen nehmen daraufhin die Bücher auseinander, also reißen die Seite raus und Seiten raus und beschmieren Seite für Seite mit ihrem eigenen Kot und kleben sie seelenruhig über die 5 Zoll dicke Glasscheibe, durch die die Forscher sie ja beobachten.
Oh, okay.
Das Schreien hört sofort danach auf. Also die Forscher können jetzt nichts mehr sehen.
Also,
was für eine Idee auch.
Ja, ja.
Mit dem Code und dann an die Scheibe, okay. Also es muss sehr gruselig gewesen sein.
Und wenn das so eine luftige Kammer ist, also hast du ja dann auch ein herrliches Aroma da drin.
Ja, das auch. Aber die Forscher, die wissen natürlich auch nicht, was sie jetzt machen sollen. Ne?
Nee.
Also damit haben die jetzt nicht gerechnet. Und wie gesagt, es gibt noch keine Überwachungskameras. Sie haben nur noch die Mikrofone.
Oh.
Das Flüstern in die Mikrofone verstummt dann, wie gesagt. Das ist total ruhig. Plötzlich im Untersuchungsbereich. Viel zu ruhig. Das muss die Forscher ziemlich beunruhigt haben, diese absolute Stille. Also mich beunruhigt das gerade auch.
Mhm.
3 weitere Tage vergehen.
Ohne, dass die was hören?
Die Forscher, ja, nix.
Da treibt sich ja auch dann keiner rein, ne?
Ja, ja, also würdest du jetzt reingehen?
Nee, ich würde,
also
die, ich würde die Tür nicht abschließen.
5 Verrückte drin, ey. Siehst nichts, hörst nichts.
Auf der anderen Seite willst du denen ja auch helfen, ne? Oh, Hilfe. Es ist wirklich Horror, also, Horror ohne Ende.
Ja, die Forscher Damen zu der Zeit, die werden dir nicht helfen wollen. Die haben ihre Versuchungsobjekte, die haben diese Forschung finanziert bekommen vom Militär, die eben den perfekten Soldaten wollen, die müssen ihre Versuchsreihe machen. Da wird nichts geholfen, glaube ich. Ja, also wie gesagt, die müssen weitermachen, die sollen 30 Tage diesen Versuch durchführen fürs Militär. Ja, die Forscher überprüfen inzwischen stündlich, aber natürlich ohne die abgeschottene Kammer zu betreten, die Mikrofone. Also die hören immer rein oder machen Tests, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren, weil sie sich nicht vorstellen können, dass von den 5 Personen kein Ton mehr zu hören ist. Aber anscheinend funktionieren die Mikrofone, die sind nicht kaputt. Und es wäre auch komisch, wenn alle gleichzeitig ausfallen. Und die haben ja auch kein Knacken gehört. Nicht so, dass das so scheint, als hätten die Gefangenen die irgendwie abgerissen oder so.
Ja.
Aber sie können sich auch nicht vorstellen, dass von den 5 Personen kein Ton mehr zu hören ist, diese ganzen Tage. Und sie checken dann den Sauerstoffverbrauch in der Kammer. Also die können ja, wie gesagt, checken, wie die Zusammensetzung des Gases und alles sich verhält in der Kammer. Und es scheint aufgrund des Sauerstoffverbrauchs in der Kammer, also es zeigt ihnen so an, dass alle 5 noch am Leben sein müssen, weil der Verbrauch so hoch ist. Aber nicht nur das, denn dieser Verbrauch ist extrem hoch von Sauerstoff. Also im Vergleich ist es eher so, als wären da 5 Männer eingesperrt, die körperliche Schwerstarbeit leisten. Also wirklich ein so hoher Sauerstoffverbrauch.
Seltsam.
Weil man ja so nichts macht, dann ist es ja ganz wenig, kennt man ja von diesen ganzen U-Boot-Unfällen, wo die Leute dann keinen Sauerstoff mehr haben und wo dann gesagt wird, legt euch hin, dann verbraucht ihr wenig Sauerstoff, ganz ruhig atmen. Und die verbrauchen extrem viel Sauerstoff, also sehr merkwürdig, weil eigentlich haben die nichts zu tun. Ja. Am Morgen des 14. Tages, also die sind jetzt 14 Tage wach, tun die Forscher etwas.
Das ist unglaublich.
Ja, ne? Also, haben wir nie von gehört. Also, das in einem anderen Fall so gewesen wäre.
Also, dass man das überlebt.
Rekord,
ne?
Ja. Rekord. Ach, das ist so krass, der Mensch. Ich brauche doch Schlaf. Okay, die wollten diese Versuchsreihe machen, wir müssen uns das aus deren Sicht vorstellen. Am Morgen des 14. Tages tun die Forscher etwas, von dem sie vorher eigentlich festgelegt hatten, dass sie es nie machen würden. Aber sie sehen sich jetzt gezwungen, was zu unternehmen, um zu schauen, ob die Testpersonen leben und ob sie noch irgendwie reagieren auf irgendwelche Reize von außen. Vielleicht sind die auch irgendwie wie gelähmt. Sie benutzen jetzt die Gegensprechanlage. Das wollten die eigentlich jetzt nicht so machen, um dieses Experiment nicht zu verfälschen. Die wollten ja nur beobachten und ja. Sie versuchen irgendwie eine Reaktion der Gefangenen zu bekommen, befürchten, dass sie tot oder hirntot sind. Ja gut, also tot jetzt nicht unbedingt wegen dem Sauerstoffverbrauch, aber dass sie irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas total Seltsames da läuft. Aber sie wissen ja natürlich nicht, was, weil es hatte so ein Experiment noch nie gegeben. Es ist keine Erfahrung. Bis jetzt waren Menschen noch nie so lange wach, vermutlich 2 Wochen. Ja, also die Forscher betätigen diese Gegensprechanlage und kündigen an, wir öffnen jetzt die Kammer, um die Mikrofone zu testen. Treten Sie von der Tür zurück und legen Sie sich flach auf den Boden oder Sie werden erschossen. Also die haben ja diese Militärsoldaten da dabei, ne, die das Projekt finanzieren und haben die eben diese Aufpasser. Wenn Sie diesen Anweisungen Folge leisten, wird einer von Ihnen freigelassen, sagen sie auch. Also das ist wieder so ihr Köder, dass die sich fügen. Das ist natürlich wieder ein falsches Versprechen, ne? Also als ob. Zu ihrer Überraschung hören sie daraufhin einen einzigen Satz mit ruhiger Stimme über eins der Mikrofone. Und da sagt einer der Gefangenen, wir wollen nicht länger befreit werden. Das ist auch ein sehr creepy Moment.
Ist das gruselig, ey.
Ja, super gruselig, ne? Das lässt die Forscher jetzt zögern.
Ja.
Das ist sehr menschlich, ja. Denn ganz offensichtlich stimmt hier etwas nicht. Ach was, ihr habt hier Menschen 2 Wochen eingesperrt mit einem Wachmachergas. Irgendwas stimmt nicht, das fällt euch früh auf. Ja, ein Streit bricht unter den Forschern und den militärischen Kräften daraufhin aus. Ja, wie gesagt, die finanzieren den Test und ja, die wollen halt Antworten und die wollen, dass das weitergeführt wird, die Militärs und ja. Aber es gelingt ihnen nicht, weitere Antworten durch die Sprechanlage zu bekommen. Nicht mal ein Piep. Also manche wollen, dass sie jetzt das beenden. Aber viele sagen, nein, wir müssen das weiterführen. Und letztendlich entscheiden die Forscher sich gemeinsam mit dem Militär, die Kammer um Mitternacht am 15. Tag zu öffnen. Dann haben sie so eine Versuchsreihe über 15 Tage genau. Also ist ihre Deadline, also noch einen Tag warten. Die geben sich diese Deadline. Und ja, dann den Forschern ist klar, das Experiment muss jetzt erstmal enden. Die müssen jetzt wissen, was los ist. Und die können dann die Daten nur bis zum 15. Tag verwenden, weil dann dieser Eingriff von außen erfolgt. Und es muss ja dann das Gas abgestellt werden, damit die, oder es wird Sauerstoff durch die Tür ja reinkommen, die dann die Daten verfälschen.
Ja.
Also, die Kammer wird dann am 15. Tag um Mitternacht mit frischer Luft geflutet und das Gas wird abgezogen, damit das Militär eben eintreten kann. Und ist, wie gesagt, ein Giftgas, das soll jetzt auch nicht so unbedingt nach außen gelangen.
Ja.
Aber sofort in dem Moment, in dem das passiert, fangen die Gefangenen an zu protestieren und sie betteln darum, dass die Forscher das Gas wieder einschalten sollen. Also es ist ein bisschen so, wie als wären sie süchtig, so Drogensüchtige, die nicht wollen, dass der Stoff ihnen genommen wird. Ne? Nichtsdestotrotz wird das ganze Gas eben abgezogen, wie der Plan halt es vorsieht, und die Kammer wird geöffnet. Wie verabredet, werden die Soldaten hineingeschickt, um die Testpersonen zu holen, die aufgefordert werden, keinen Widerstand zu leisten und sich auf den Boden zu legen. Das tun sie allerdings ganz und gar nicht. Sie beginnen laut zu schreien, also die vier, die das noch können, und auch die Soldaten schreien bei dem Anblick, der sich ihnen da in der Kammer bietet. Ne? Wir erinnern uns, tagelang hat niemand mehr sehen können, was da drin vor sich geht. Ne? Vier der fünf Gefangenen in der Kammer sind offenkundig noch am Leben, obwohl niemand wirklich behaupten kann, dass der Zustand, in dem sie sich befinden, als lebendig zu bezeichnen ist. Doch einer von ihnen war wirklich tot. Verstörend ist aber nicht nur der übel zugerichtete Tote, sondern auch das Wasser, das 10 Zentimeter hoch im Raum steht. Woran das liegt, ist schnell erkennbar. Denn in der Mitte der Kammer war wie so ein Abflussrohr und da liegen jetzt abgerissene Fleischstücke von dem Oberschenkel und der Brust der toten Testperson, die das Rohr eben verstopfen. Und deshalb hat sich da diese Schicht Wasser gebildet. Und das Wasser ist natürlich rot, weil sehr viel Blut sich damit vermischt hat.
Ja.
Anhand der übrig gebliebenen Essensrationen zeigt sich, dass nach dem 5. Tag offensichtlich nichts mehr angerührt worden war. Also die haben auch 10 Tage nichts gegessen. Okay, kommen wir mal zu den Überlebenden. Also einer ist tot. Bei allen vier überlebenden Testpersonen fehlen große Teile der Muskeln und der Haut. Es ist sofort klar, dass sie sich jeweils selbst die Haut vom Körper gerissen haben müssen und auch die Muskeln. Okay, also hier kommt jetzt meine Warnung. Es wird jetzt sehr detailreich und schlimm.
Ach, jetzt kommt die erst, Nina.
Wirklich, der Name wird noch schlimmer. Wir haben noch nicht den Höhepunkt erreicht. Es tut mir jetzt leid. Obwohl, ich habe den krassesten Teil, das ist so ein, zwei Sätze, die habe ich gelöscht. Wenn ihr wirklich alles wissen wollt, müsst ihr vielleicht nochmal googeln. Es wird nämlich sehr eklig. Okay, also die nächsten 15 Sekunden werden super eklig, gegebenenfalls jetzt skippen, habe euch gewarnt. Okay, Leute, also die Zerstörung von Fleisch und den Knochen an den Fingerspitzen deuten darauf hin, dass die Wunden von Hand und nicht mit den Zähnen zugefügt wurden. Also die haben sich selbst mit den Händen das Fleisch und die Muskeln vom Körper gerissen und ja, sich selbst eben das zugefügt. Außerdem haben sie sich selbst die Bauchorgane unterhalb des Brustkorbs entfernt. Also während das Herz, die Lunge und das Zwerchfell noch da waren, wo es hingehört, waren die Haut und die meisten Muskeln an den Rippen abgerissen worden, wodurch die Lunge durch den Brustkorb zu sehen war. Und außerdem der Darm. Aber den ganz ekligsten Teil, den überspringe ich jetzt. Das müsst ihr dann googeln, wenn ihr noch mehr über diesen übel zugerichteten Zustand hören wollt. Und wie gesagt, ja.
Das überlebt doch keiner.
Also wenn das diese lebenswichtigen Organe noch arbeiten können. Und wie gesagt, die haben dieses Gas und du weißt ja nicht, was das mit deinem Körper macht. Ne? Hat das irgendwie die Wirkung, dass du jetzt nicht mehr so krass blutest oder so durch abgerissene Haut? Also das ist ein krasses Nervengas wahrscheinlich. Vielleicht hat es seine Nervenenden so manipuliert, ne? Es gibt kranken Scheiß auf der Welt, Leute. Ja, und wie gesagt, den fünften haben sie einfach auch mit bloßen Händen zerfetzt. Also wir halten fest, wir haben hier vier lebende, ja, Zombies, also durchgeknallte Monster, die diesen Soldaten entgegensehen und die sollen sich auch die Lippen ziemlich abgerissen haben, sodass halt die Zähne zu sehen sind. Also die, nichts verdeckt mal die Zähne. Also es ist wirklich wie so ein Totenkopf, ne, der so, ja, sehr ekelhaft. Also dieses eine Bild von diesem Menschen, der sich da irgendwie sehr viel Haut da abgerissen hat, das kursiert überall im Internet. Und ja, es ist besser nicht angucken, wenn ihr sowas nicht verkraftet.
Nee.
Ja, die meisten Soldaten, die in diese Kammer geschickt werden, sind ja russische Spezialkräfte eigentlich, aber trotzdem weigern sie sich, weiter da reinzugehen. Ne? Die haben jetzt einen Blick reingeworfen und denken sich so, nee, what the fuck? Voll der Albtraum, Kruse, Schocker.
Ja, ja.
Die Versuchsobjekte beginnen wiederum zu schreien und ja, die wollen mit aller Macht, dass das Gas wieder angestellt wird. Die scheinen Angst davor zu haben, dass sie sonst einschlafen würden und das wollen die irgendwie verhindern. Ne? Also hat sich jetzt total krass gedreht, dieses Experiment. Also ja, ne? Die wollen jetzt, dass es weitergeht. Die wollen gar nicht mehr raus, die wollen nicht befreit werden. Zur Überraschung aller kämpfen die Testpersonen verbittert dagegen an, auch überhaupt aus der Kammer entfernt zu werden. Also die denken vermutlich, dass jetzt diese Gaseinleitung wirklich nur da funktionieren kann. Sie greifen dann auch die Soldaten an und das mit übermenschlicher Kraft. Also total krass. Die haben 15 Tage nicht geschlafen, sind aber wie so Hulk unterwegs, wie so der Hulk oder Superman. Sie greifen sogar die Soldaten an. Genau. Und einer der russischen Soldaten stirbt dann, weil ihm seine Kehle von einem der Gefangenen herausgerissen wird. Ein weiterer schwer verletzt, als ihm die Testikel abgerissen werden. Aua. Und eine Arterie in seinem Bein von den Zähnen einer Versuchsperson durchtrennt wird. Ne? Also wir haben ja da so krasse Hauptschlagadern im Bein. Ne? Dann, wenn die durchtrennt sind, ja, das war's dann. Ja, eigentlich, ne? Und fünf weitere Soldaten verlieren in den folgenden Wochen ihr Leben, wenn man auch die hinzuzählt, die danach Selbstmord begehen. Also die haben diesen Anblick einfach nicht verkraftet. Ja, aber auch auf Seiten der Gefangenen gibt es Verluste beim Eindringen der Soldaten, nämlich im Kampf reißt die Milz von einer Testperson und er blutet stark. Die Forscher versuchen ihn noch zu beruhigen, stellt sich aber als unmöglich heraus. Die sind wirklich wie diese wilden Tiere und kleiner Hulk und ihm wird dann sogar die 10-fache Dosis Morphium gespritzt, die normal ist und trotzdem kämpft er verzweifelt weiter. Bricht sogar noch Rippen und den Arm eines anwesenden Arztes. Ja, ist dann aber halt zu spät, ne? Milz, Blutverlust geht auch ziemlich schnell. Er soll dann sogar, nachdem sein Herz zu schlagen aufgehört hatte, noch 2 bis 3 Minuten weitergelebt und gekämpft haben. Wie krass, ne? Ja, er zuckt dann nämlich noch und versucht selbst in diesem Todeskampf noch andere anzugreifen und er soll immer wieder das Wort mehr wiederholt haben. Ja. Bis ihn halt eben dieser Milzriss dann umgebracht hat. Also ich vermute, dass er damit entweder Adrenalin meinte, weil er ja nicht schlafen will, oder Gas. Ne? Er braucht ja irgendwie, ja, und offensichtlich wollen die ja nicht schlafen. Also ich erzähle das mal weiter, dann wird es gleich noch ein bisschen klarer, wie die versucht haben, mit welchen Mitteln nicht einzuschlafen. Ja. Also durch so einen krassen Kampf. Der hilft dir auch, durch Adrenalin wach zu bleiben.
Ja, ja.
Die restlichen 3 Testpersonen können schließlich beruhigt werden. Ne? Also einen hatten die ja selbst umgebracht und einer ist dann eben durch die Soldaten, durch diesen Milzriss ums Leben gekommen. Jetzt haben wir noch 3 Testpersonen und die werden beruhigt und kommen in eine medizinische Einrichtung. Wie gesagt, die haben sich total die Haut zerfetzt, alles und ja. Die 2 mit den intakten Stimmbändern betteln dabei ständig nach dem Gas und fordern die Forscher auf, wachgehalten zu werden. Sie haben geradezu Todesangst davor, wieder einzuschlafen. Die am schwersten verletzte Testperson wird dann als erstes in den einzigen Operationssaal gebracht, den diese Einrichtung hatte. Bei der Vorbereitung des Patienten auf die Wiederplatzierung, korrekte Platzierung seiner Organe und Verschließung der Haut, stellt sich dann heraus, dass er gegen das Beruhigungsmittel immun ist. Also er kämpft immer noch wild gegen die Fesseln an und als man ihm das Narkosegas verabreichen will, dreht er auch total durch und schafft es fast, seine Arme durch einen 10 cm dicken Lederriemen zu reißen. Also durch einen Zentimeter dicken Lederriemen.
Ja.
Und das auch noch, obwohl ein circa 100 Kilo schwerer Soldat seinen Arm festhält. Also wirklich übermenschliche Kräfte.
Ja.
Man brauchte dann mehr Narkosegas als normal, um ihn zu narkotisieren. Wie so ein, weiß ich nicht, so ein Rhinoceros oder so. Stell ich
ja,
mir das
ja,
vor, wo
ja.
du halt viel höhere Dosis brauchst. Sobald seine Augenlider flatterten und sich geschlossen hatten, stoppt auch sein Herz. Also total seltsam, ne? Also in der Sekunde, in der er einschläft, stirbt er. Als hätte er das gewusst und wollte ja nicht einschlafen. Hm. Bei der Autopsie der Testperson wird dann festgestellt, dass sein Blut dreimal so viel Sauerstoff enthielt wie das eines normalen Menschen. Deswegen wahrscheinlich auch der hohe Sauerstoffverbrauch in der Kammer, ne?
Ja, ja.
Ja, die Muskeln, die noch an seinem Skelett hafteten, also wir erinnern uns, dass er sich vieles abgerissen hat, waren schwer verletzt und er hatte sich in seinem verzweifelten Kampf, nicht überwältigt zu werden, 9 Knochen gebrochen. Also krasser Kampf, ja.
Ja, ja.
Okay, also, wir haben noch 2 Überlebende. Der zweite Überlebende war der erste aus der Gruppe, der angefangen hatte zu schreien, also der mit den gerissenen Stimmbändern, der jetzt drankommt. Also der soll jetzt operiert werden. Er konnte dann eben weder betteln noch gegen seine OP protestieren, weil er ja keine Stimmbänder mehr hat, also keine funktionierenden mehr. Und er reagierte nur mit einem heftigen Kopfschütteln, als das Narkosegas zu ihm gebracht wurde. Also wie der andere will er auch alles tun, um nicht einzuschlafen. Er nickt dann nur, als jemand vorschlägt, die OP ohne Narkose durchzuführen. Er reagiert während der 6-stündigen OP dann überhaupt nicht, während seine Organe wieder ersetzt werden oder zusammengenäht werden und dahin, wo sie hin sollen und Hautlappen drüber genäht werden und ja, also irgendwie versucht wurde, mit seinen übrig gebliebenen Hautfetzen alles zu bedecken.
Ja.
Der Chefarzt sagt wiederholt, dass es medizinisch eigentlich unmöglich sei, dass der Patient noch lebt.
Lebt, ja.
Ja, also irgendwas, weiß nicht, so viel Sauerstoff im Blut oder so. Also eigentlich müsste der auch verblutet sein. Aber dann, sein Blut war eben, wie gesagt, ungewöhnlich hoch mit Sauerstoff. Und ja, man weiß ja nicht, wie dieses Gas wirkt. Eine verängstigte Krankenschwester, die bei der OP assistierte, sagt dann später, dass sich der Mund des Patienten zu einem Lächeln verzogen hat. Und zwar immer, wenn sein Blick ihren traf. Also der wurde
gruselig.
Da krass operiert. Das muss krass wehgetan haben, aber vielleicht ihm nicht. Oder ihm hat Spaß gemacht, denn er hat dann gelächelt. Ja, wirklich gruselig, oder? So ein Schocker.
Oh.
Als die OP zu Ende ist, starrt die Testperson den Chefarzt an und fängt an zu keuchen und versucht ganz offensichtlich, irgendwas unter großer Anstrengung zu sagen, gelingt ihm natürlich nicht. Und unter der Annahme, dass das von größter Bedeutung sein muss, lässt der Chirurg dann einen Stift und einen Block holen, damit der Patient seine Nachricht aufschreiben kann.
Ja.
Clever, endlich mal. Ist noch niemand früher aufgefallen. Also, ja, die Situation, alle sind so mega gespannt, was will er jetzt und alle schauen hin und die Nachricht, die er dann schreibt, ist aber simpel. Da steht nämlich, auf dem Block stehen 3 Wörter und zwar, schneiden Sie weiter.
What?
Also, total ekelhaft, oder? Die OP ist vorbei und offensichtlich,
ihm hat's gefallen.
So stelle ich mir das vor, hat ihm dieser Schmerz gefallen oder vielleicht hat ihm das geholfen, wach zu bleiben, weißt du? Der ist jetzt nicht mehr unter dem Wachmachergas, der ist 15 Tage wach. Ja, und der andere ist ja auch gestorben, als sein Kopf praktisch das Kissen berührt hat und er eingeschlafen ist, so ungefähr.
Ja, ja.
Ja, genau. Also der andere Test, der Versuchsobjekt wird dann eben auch so auf dieselbe Art und Weise operiert, aber eben ohne Narkosemittel, wie gesagt, und ihm wird dann aber ein Lähmungsmittel gespritzt. Der Arzt findet es nämlich total unmöglich, die OP durchzuführen, während dieser Patient pausenlos lacht. Also der letzte hat wohl
gelacht, okay.
Gelacht. Vielleicht war das seine Strategie, nicht einzuschlafen. Und er hat gezuckt. Also ich stelle mir das so vor, dass die irgendwelche Ticks entwickelt haben, um wach zu bleiben. Also diese Männer. Und er kneift sich dann, drückt abwechselnd gegen seine Fesseln und lacht. Und ja, aber das Lähmungsmittel wirkt dann auch in einer sehr hohen Dosis. Und ja, dann kann diese Testperson bei der OP die Forscher und den Arzt nur noch mit den Augen verfolgen. Ist aber auch gruselig genug, ne? Die haben sich ja, wie gesagt, die sehen aus mehr wie so Zombies oder wie so Skelette, weil die sich ja alles abgerissen haben und auch keine Lippen mehr haben da so und die ganze Zeit so blöd die Zähne zeigen, ja. Also, ja, richtig.
Wenn er dich die ganze Zeit dann so anstarrt.
Ja.
Ja.
Oh nein, ja.
Ne.
Ist auch nichts für mich, also, ja.
Nee.
Danke, nein. I'm out. Ja, die Wirkung des Lähmungsmittels lässt dann aber früher nach als gedacht. Und die Testperson versucht sich wie wild aus ihren Fesseln zu befreien. Und ja, sobald die dann auch wieder sprechen kann, also der letzte Gefangene fragt dann auch natürlich sofort wieder nach diesem Gas. Ja, also ist irgendwie süchtig. Und
ja.
Ja. Die Forscher fragen die noch Überlebenden dann, warum sie sich selbst verletzt haben. Und warum sie sich ihre Eingeweide so rausgerissen haben. Und ja, also die funktionieren ja noch, aber waren ja nicht mal in ihren Plätzen und halb draußen. Und ja, und warum sie das Gas wieder haben wollen. Und die beiden sagen dann, beziehungsweise der eine, der noch sprechen kann, ich muss wach bleiben. Sie werden dann ruhiger, die zwei, als man durchblicken lässt, dass sie schon bald wieder unter Gas gesetzt werden könnten. Ja. Ja, die Testpersonen werden dann wieder in diese Kammer gebracht und die Fesseln werden fester angezogen und ja, zu dem Zeitpunkt sind sich aber die Forscher und die Militärs nicht so darüber im Klaren oder sind sich nicht einig, was denn jetzt passieren soll, ne? Weil eigentlich wurde das ja unterbrochen, das Experiment. Und ja, was macht man jetzt mit denen? Ja, also schon, aber die waren sich jetzt auch nicht sicher, ob man das genauso weitermachen soll. Soll man die vielleicht irgendwie anders überwachen? Und die Forscher meinten auch, eigentlich wäre es jetzt besser, wenn man die einschläfert. Und das Militär hatte da aber viel Geld investiert und ja, die wollten, dass weitergemacht wird.
Gut.
Ja, aber die Forscher schlagen dann vor, okay, dann machen wir es eben so, wir schließen die an EEG an und in der Kammer, also die Testpersonen sind diesmal ja festgebunden, sollen auch noch Soldaten dann eben stehen, um das, damit es nicht wieder passieren kann. Das vielleicht befreien die sich doch aus ihren Fesseln und kleben wieder alles zu und so. Das ist natürlich die Angst von denen, ja. Okay, also der befehlshabende Offizier, ein ehemaliges KGB-Mitglied, sieht nämlich Potenzial, das Experiment fortzuführen, um die Daten zu erhalten, wie lange das Gas einsetzbar ist und so weiter, dies, das. Und er will halt wissen, was weiter passiert, wenn man die wieder unter Gas setzt, also zweite Anwendung, ne? Ob die das überleben, Menschen, wenn man das zweimal macht. Die Forscher sind, wie gesagt, anderer Meinung, werden aber überstimmt. Die Testpersonen bleiben also in ihrer Kammer eingesperrt und ja, werden mit EEGs überwacht, also angeschlossen an diese EEG-Geräte. Und ihre Fesseln werden für eine lange Gefangenschaft gepolstert. Super.
Ja.
Als sie wieder mit Gas versorgt werden in der Kammer, also der hören sie alle drei auf, sich zu wehren. Und ja, die Militärs bereiten sich dann eben wohl vor, mit so Masken da reinzugehen, damit die noch normalen Sauerstoff atmen können. Ja.
Da musst du dich auch erstmal freiwillig melden.
Ja, ne? Ja, die werden einfach dazu bestimmt. Aber zuerst sind die ja nochmal da mit dem Gas alleine wohl. Und ja, wie gesagt, die sind jetzt glücklich, weil sie bis dahin hart darum gekämpft hatten, wach zu bleiben, die Testpersonen. Und ja, die Testperson, die noch sprechen kann, summt laut. Die stumme Testperson drückt mit aller Macht gegen ihre Fußfesseln rechts, links, ja, um sich auf irgendwas zu konzentrieren. Und ja, ja, also total crazy. Die EEGs zeigen dann auch irgendwie an, dass die Gehirnströme manchmal auf null gehen, also wie so Hirntod und dann wieder ansteigen. Also dieses Piepsen passiert ab und zu und ja, Das ist total crazy.
Ja.
Ja. Und dann fängt auch noch die Person wieder an zu schreien, die noch das intakte Stimmband hat.
Ja.
Ja. Der oberste Befehlshaber gibt dann den Befehl, dass die jetzt reingehen sollen, ne? Die Soldaten, also drei Soldaten sollen in die Kammer und da eingeschlossen werden. Das ist so schlimm.
Super.
Das ist wie so in einem Horrorfilm, ne?
Ja.
Und der eine Gefangene, der liegt auch noch da so und hält immer seinen Kopf so hoch, als hätte er halt Angst, trotz des Gases einzuschlafen. Und ja, es muss ein ganz schlimmer Anblick sein. Dieses Bild gibt es im Internet irgendwie. Es ist ein bisschen eklig. Mm. Okay, also die Soldaten, das sind auch nur Menschen, ne? Die müssen da jetzt auch nicht gerade begeistert drüber gewesen sein. Und einer der ernannten Soldaten zieht da nämlich in der Kammer sofort seine Pistole und schießt dem obersten Befehlshaber zwischen die Augen, dreht dann die Pistole zur stummen Testperson und drückt wieder ab.
Mhm.
Also der muss wohl auch Panik gehabt haben und wollte diesen Befehl nicht umsetzen.
Ja.
Und hat dann eben noch wohl... Entweder war der Befehlshaber mit in der Kammer oder die Tür hatte sich noch nicht geschlossen und der stand an der Tür. Er hat ja seinen Chef getötet, um diesen Befehl nicht ausführen zu müssen. Ja, er zieht dann mit der Waffe auf die letzte Testperson, die eben auch immer noch ans Bett gefesselt ist, und die anderen Forscher und Mediziner fliehen aus dem Raum. Ja, war wohl noch nicht zu. Und der Mann mit der Waffe sagt, ich werde hier nicht mit diesen Dingern eingesperrt bleiben, nicht mit dir, schreit er.
Ja.
Und dann sagt er noch oder fragt den Mann ganz panisch, der dieses Testobjekt, der noch lebt, was bist du? Ich muss es wissen, sagt der Soldat. Und die Testperson lächelt darauf hin und sagt, hast du das einfach so vergessen? Wir sind du, wir sind der Wahnsinn, der in euch allen lauert. Und dem innersten animalischen Teil eurer Seele darum bettelt, freigelassen zu werden. Wir sind das, wovor ihr euch jede Nacht in euren Betten versteckt. Wir sind das, was ihr jeden Abend ruhig stellt, wenn ihr das tut, was wir nicht mehr können.
Mhm.
Damit meint er wohl schlafen, denn er stirbt ja jetzt, wenn er schläft, das weiß er ja. Danach soll ihm der Soldat in den Kopf geschossen haben und auch noch einen zweiten Schuss in sein Herz abgegeben haben. Das EEG zeigt dann eine Nulllinie, während die Testperson schwach herauswirkt, so fast frei.
Oh.
Ja, krass, ne? Das war's also. Es ist eine krasse Story. Ich habe die so vor anderthalb Jahren das erste Mal gehört und hat mich lange beschäftigt. Ja, Crimies, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie es euch jetzt dabei geht, ob ihr das schon kanntet, ob euch das auch jetzt so richtig krass irgendwie fertig macht und beschäftigt. Ja.
Ich glaube, da gibt es doch auch einen Horrorfilm drüber, oder?
Ach, ich glaube, ich möchte mir es nicht angucken, du?
Ich wollte gerade sagen, die ich mir nicht angucken werde.
Ja, Crimies.
Aber daher kannte ich das nämlich so ein bisschen, weil ich wusste, da gibt es irgendwie einen Film.
Oh.
Aber wurden eigentlich Namen veröffentlicht, wer das da eigentlich dann war, diese Testperson?
Nee, das waren ja auch Kriegsgefangene, ja. Also mir ist es nicht bekannt. Wenn ihr es wisst, Crimies, schreibt uns gern auf Instagram, Facebook. Wir werden auch eine Instagram-Umfrage machen, ob ihr denkt, dass es so passiert ist oder ob das nicht sein kann. Genau, weil ich habe jetzt
Was
noch,
denkst du denn, Nina?
Ja, ich habe jetzt die Fakten noch. Lass uns erstmal aufarbeiten, was dafür und dagegen spricht. Und dann können wir nochmal diskutieren. Also, ich habe da nämlich ein bisschen recherchiert im Internet natürlich. Es gibt nämlich einige Stimmen, die jetzt dagegen sprechen. Also, erzähle euch jetzt erstmal das Kontra. Und im Internet gibt es viele Einträge oder mehrere Einträge, in denen steht, dass die Geschichte eher so eine 10 Jahre alte urbane Legende sei, die von der Webseite Creepypasta stammt, wo sie noch weiter ausgeschmückt wurde. Zum Beispiel soll das am Anfang mit diesen fäkalienbeschmierten Fenstern in der Ursprungsgeschichte nicht so gewesen sein. Und die originale Geschichte soll aber noch viel älter sein und aus einem Online-Forum abgehaltenen Wettbewerb stammen, bei dem es darum ging, die gruseligste urbane Legende zu erfinden. Also das sagen einige.
Ja.
Die Geschichte hat sich ja dann aber in den letzten Jahren recht schnell verbreitet und auch viele Artikel und Videos mit Namen War das russische Schlafexperiment echt? Sind dann eben aufgetaucht. Ja, also noch den Meinungen von einigen da draußen ist es wirklich nur eine Geschichte und erfunden. Und sie sagen auch, aus anderen Gründen muss es erfunden sein. Grund Nummer eins, es hätte aus Sicht der Wissenschaftler keinen Sinn ergeben, zuzulassen, dass die Probanden sich tagelang verstecken. Also, dass die das mitmachen, dass sie da irgendwie die Fenster beschmieren. Okay, also das ist so ein Fakt, den man lesen kann. Meine Meinung dazu ist, naja, die wollten 30 Tage lang einen Test durchführen. Ne? Muss man sich auch mal vorstellen. Ja. Also man kann jetzt auch nicht alles glauben, was im Internet steht. Zwar auch nicht das Für, aber auch nicht das Contra. Also ich finde das jetzt ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Die wollten 30 Tage lang testen. Wenn die da jetzt jemand reingeschickt hätten, hätten die wahrscheinlich auch die ganze Sauerstoff- und Gasverbindungen verändert und hätten auch noch von außen jemand, also Kontakt gehabt. Das wollten die auch vermeiden. Die wollten ja schon nicht die Gegensprechanlage einschalten. Ja, also ich hätte, wenn ich der Forscher gewesen wäre, hätte das auch erstmal so hingenommen. Ja gut, dann sehen wir halt nichts mehr. Die haben diesen Test finanziert bekommen vom Militär und vielleicht hatten die Anweisungen, den absolut nicht abzubrechen, ne?
Ja.
Der zweite Fakt, der oft genannt wird, warum das nicht wahr sein kann, lautet so, kein bekanntes Gas kann verhindern, dass Menschen einschlafen. Gut, jetzt diskutieren wir das mal. Wir sind die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit weiß nicht über alles Bescheid, was so hinter verschlossenen Türen läuft, ne, bei Regierung.
Ja, ja.
Wir haben jetzt ja auch bei Nawalny gesehen, dass, ja, mutmaßlich die Russen da dahinter stecken und mit irgendeinem kranken Nervengas, ob das jetzt in der Flasche war oder weiß ich nicht wie, ihn einfach mal so vergiftet haben, ne? Ja.
Ja, ja.
Was ja auch schnell zum Tod führt und die arbeiten an einer ganzen Reihe von solchen Giften, also dieses Novichok-Ding oder wie das heißt, ist ja nicht das Einzige, ist ja auch nur eins von einer Reihe von diesen ähnlichen Giftgasen, an denen die arbeiten und wer weiß, was es da noch für Gifte gibt, also Wachmachergifte. Ja. Es gibt ja auch Drogen, die dich länger wach halten da, ne? Dieses Crystal Meth oder so, das lässt dich ja auch 6 Monate lang Höchstleistungen erbringen, bis es dann nach 6 Monaten dein Körper halt von innen so kaputt macht, auffrisst, ne?
Ja.
Weil die ersten 6 Monate brauchst du fast keinen Schlaf und kannst auf der Arbeit Höchstleistungen erbringen, deswegen nehmen das ja auch viele Manager.
Ja.
Also da nicht muss man machen. Halt auch mal überlegen, ja, also man soll sowieso nicht alles glauben, was im Internet steht, aber ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, nur weil da 10 Leute irgendwie gesagt haben, nee, das kann nicht sein, das war mal, habe ich mal in Creepypasta gelesen, ja, das kann auch jeder sagen, sorry. Also ich würde jetzt nicht gleich sagen, nur weil man da in den ersten 10 Google-Einträgen 2 trifft, die sagen, nee, das war nicht so, ist es noch nicht die Wahrheit, Leute. Muss es einfach mal selbst für sich analysieren. Das ist meine Meinung. Okay, der dritte Fakt, den viele sagen, warum das nicht so passiert sein kann, wenn man sich selbst häutet, stirbt man an Blutverlust, ist da nämlich das Argument. Ja, also das Gas hätte die Probanden dann eher unsterblich machen müssen, meinen halt viele Gegner von diesem Experiment, also die den Wahrheitsgehalt bezweifeln. Gut, wie gesagt, das hatten wir jetzt schon 2-mal oder 3-mal gesagt, da ist sehr viel Sauerstoff im Blut gewesen und was ist, wenn dieses Gas irgendwelche Gerinnungsstörungen oder sonstiges noch als Nebenwirkungen hervorruft, ne? Oder man weiß es ja nicht, wie das Ding funktioniert, dieses Gas, ja. Also ich würde das nicht gleich so als bewiesen hinnehmen, dass es nicht funktioniert, also dass es nicht wahr gewesen ist, dieses Experiment. Es ist, wie gesagt, auch die Story bleibt höchst populär. Es ist eine der meistverbreitesten Creepypasta-Geschichten im Internet. Die Stimmen, die jetzt dafür sprechen, dass es so war. Okay, also einige Websites auch in Russland selbst behaupten nach wie vor, dass es sich um ein reales Experiment handelt und kommentieren Dinge, also auf Russisch wie, bis heute weiß man nicht, wer das geheime Experiment verriet. Und ja, die Meinungen gehen dann auch so weit, dass man sagt, die Russen versuchen jetzt auch diese Wahrheit zu verschleiern, indem sie solche Infos streuen, dass es nur erfunden sei, einfach weil es eine einfache Art und Weise ist, die Öffentlichkeit zu manipulieren, indem man so irgendwelche Einträge hinterlässt. Nee, das war doch, ich weiß ganz genau, das war in dem Forum und da und so, ja. Es ist ja ein bisschen so wie diese ganzen, ja, Hollywood-Verschwörungen, die dann schnell. Ja, oder wie wir es hatten mit Pizzagate neulich, ja, dass durch solche Aktionen halt andere wahre Fakten überdeckt werden sollen, dass die Öffentlichkeit denkt, ja, ist ja alles nur Fake.
Ja.
Ja, gut, das ist auch wieder meine Meinung. Also ihr müsst euch da selbst ein Bild machen. Aber wir wissen, wie gesagt, es gab wirklich viele, viele grausige Experimente an Menschen, auch in der Sowjetunion zu dieser Zeit. Und das kann man einfach nicht abstreiten. Und ja, warum soll es dieses nicht gegeben haben? Hm. Ja, mag sein, dass sie vielleicht ein bisschen übertrieben haben mit den Erzählungen, vielleicht irgendwie, ja, das mit dieser Kraft der Menschen, die da hatten plötzlich oder so. Ja, aber wenn man sich jetzt überlegt einfach, also gut, es hat mich jetzt auch so ein bisschen an dieses Säuglingsexperiment, ich glaube, es heißt Kaspar-Hauser-Experiment oder so nennt man das, erinnert, wo so Waisenkinder, also Babys, die dann nur versorgt werden sollten von irgendwelchen Ammen, aber mit denen nicht gesprochen werden wollte, also in so einem Experiment gesprochen werden sollte, nicht, ich fange nochmal an, also diese Waisenkinder, mit denen dann in diesem Experiment nicht gesprochen werden sollte und die auch irgendwie keine Streicheleinheiten bekommen sollten und nicht so Liebe erfahren sollten, einfach nur versorgt werden, ne, mit dem Lebenswichtigsten, ja, weil man ja dann rausfinden wollte, wie entwickeln die sich und vor allem, welche Sprache sprechen die dann miteinander, ne? Also man wollte ja wissen, sprechen die dann plötzlich Griechisch oder die ganz alten Sprachen oder vielleicht eine Engelssprache, wenn die nie ein Wort hören und so weiter. Und das hatte ja dann diesen negativen Effekt, dass die gestorben sind tatsächlich, diese Babys, weil man offensichtlich Liebe braucht in der Entwicklung, um zu überleben und diese Sicherheit, die einen so Erwachsene bieten durch Streicheleinheit und so, ne? Diese Babys brauchen ja immer dieses Sicherheitsgefühl. Ja, richtig. Also wenn wir uns daran erinnern, da könnte man ja auch denken, wenn das nicht bewiesen wäre, das ist ja voll der Unsinn und so. Aber es ist ja genauso passiert und man weiß es heute einfach, dass Kinder das brauchen. Und beim Schlafexperiment ist es ja so, wenn man sich die Fakten ansieht, also die haben keinen Schlaf bekommen, irgendein crazy Gas, und haben Wahnvorstellungen entwickelt, sind verrückt geworden, hatten verändertes Schmerzempfinden.
Ja, ja.
Und sind dann gestorben, wenn sie doch eingeschlafen sind. Das ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei dem Säuglingsexperiment. Die sind dann gestorben, weil sie einfach keine Liebe bekommen haben. Das ist ja halt. Also für mich ist es so aus der Sicht schon plausibel, weil es einfach da draußen Zusammenhänge gibt, die wir noch nicht so verstehen.
Hm.
Ja.
Also ich glaube auch, dieses Experiment wird es schon gegeben haben. Hm. Die waren dann halt auch voller Adrenalin, ne? Deswegen vielleicht etwas stärker, weil man sagt ja immer, dann hat man übernatürliche Kräfte, ne? Wenn man so voller Adrenalin ist. Oder das glaube ich schon, aber alles, was so diese Horrorszenarien sind, ne? Also mit diesen Muskeln rausreißen und die Haut, das glaube ich, die werden sich vielleicht schon mal ein bisschen die Haut abgekratzt haben im Wahn oder so, ne? Aber dass die dann wirklich da wie Zombies rumgerannt sind und sich Muskeln rausgerissen haben. Und also das glaube ich nicht.
Ja.
Es ist durchaus möglich, dass die dann auch einen umgebracht haben, weil die einfach irre geworden sind. Aber wie gesagt, das denke ich, das ist dann erfunden.
Ja.
Und also teils. Ne?
Ja, das könnte wirklich sein.
Also meine Meinung, denke ich.
Ja, es könnte schon sein, dass sie vielleicht auch ein paar Fotos dann bearbeitet haben, dass die da extrem gruselig aussehen und dass sich einfach in der Erzählung, das ist irgendwie durchgesickert und dann haben das irgendwelche Angehörige des Militärs weiter verbreitet und haben dann übertrieben. Genau, das kann ich mir auch vorstellen, so wie du es gesagt hast. Und unter Adrenalin, wir kennen ja die ganzen Mütter, die dann irgendwie ein Auto plötzlich anheben, weil ihr Kind darunter geraten ist oder so. Ne?
Ja.
Das kann ja passieren und ich glaube halt schon auch aus dem Ansatz, die wollten ja den perfekten Soldaten einfach erschaffen, ne? Die Amerikaner ja auch. Diesen, der tötet dann ferngesteuert und so weiter. Und was liegt da näher, als einen zu erschaffen, der vielleicht weniger Nahrung braucht, kälteunempfindlich ist und nicht mehr schlafen muss? Also es sind ja naheliegende Ideen, die man erforschen kann. Also ganz ehrlich, ich wünsche mir auch manchmal keinen Schlaf mehr zu brauchen, weil dann könnte ich einfach die ganzen Bücher schreiben, die in meinem Kopf sind, ne?
Ja.
Es ist sehr naheliegend einfach. Also deswegen denke ich auch, so ähnlich wie du, ein paar Sachen sind übertrieben, aber der Kern stimmt. Ja, Crimies, ich bin gespannt, was ihr denkt. Wir machen eine Umfrage, wie gesagt, bei Instagram, bei murderqueens.podcast. Ja, sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Nika.
War doch eine schöne Folge.
War super. Sag mal, Nika, bist du eigentlich schon so in Herbst-Halloween-Stimmung? Hast du bei dir dekoriert?
Minimal.
ich
bin nicht so dieser Deko-Freak, der dann immer alles jahreszeitmäßig anpasst. Bin ich nicht.
Ja, ich auch eher so minimal. Ich war auf dem Kürbishof neulich mit einer Freundin.
Da habe ich Bilder gesehen von dir, genau.
Ja, es war richtig cool. Also mittlerweile gibt es hier auch jetzt wirklich so, wie in den USA, so Kürbisfelder, so Spaß-Freizeitfelder mit richtig vielen Fotospots, so eine Kürbispyramide, ein riesiger, vielleicht so 5 Meter hoher SpongeBob aus Kürbissen. Ja, und so einen richtig coolen Fotohintergrund mit so Kürbissen, wo dann auch bei ein paar so diese Jack-O-Lantern-Grimassen draufgezeichnet hatten mit und so.
Ja.
Richtig tolle Videos und ja, und Fotos, also ich meine jetzt Videos, weil ich jetzt im TikTok-Fieber bin, wie du sicher gesehen hast.
Oh und, nein, Nina.
Ja, oh mein Gott, man könnte denken, ich bin wieder 10 Jahre alt. Tatsächlich, ich habe mich auch lange gesträubt, aber jetzt macht es sehr viel Spaß. Naja, gut. Also, liebe Grammys, vielleicht seid ihr schon jetzt im Gruselmodus, wollte ich eigentlich sagen. Also, wir haben jetzt Oktober, Schocktober und sind gleich mit dieser schockigen Folge eingestiegen.
Ja.
Also, ich feiere den Oktober und finde es super, den gruseligen Oktober. Sitze hier mit meinem Kuschelponcho und einem Pumpkin Spice Latte, natürlich.
Ja.
Und habe hier überall kleine Kürbisse. Und ja, freue mich auf diesen schönen Herbst. Ja, Crimies, dann sehen wir uns, nein, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Richtig.
Ja, bleibt uns eigentlich nur noch
noch Danke zu sagen.
Genau, danke. Ja? Und vor allem möchten wir unseren Patreons danken, wie immer. Und zwar sind das die Isa, der René, der Martin, die Kali, die Lena und die Sabine. Vielen Dank für eure Unterstützung von uns bei patreon.com.
Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ja, Nina, und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, passt auf euch auf und denkt immer daran.
Hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit. Bada bang.
Buddy, du bist dran.